Herzlich willkommen bei Passion Peak, Episode Nummer 1 von meinem Podcast. Es freut mich sehr, seid ihr alle dabei und nehmt euch die Zeit. Heute mein Gast ist der Christian Gfeller, ein guter alter Schulkollege von mir. Wir sind zusammen zu Ostermundigen in die Schule gegangen, vor langer, langer Zeit. Der Christian ist ein Mann des Glaubens, Theologiestudent, Familienvater und einer, der immer seine Meinung vertritt, der immer für seine Einstellungen einsteht. Und das ist etwas, was mir immer sehr hat imponiert. Ein sehr spannender Typ. Einer, der sehr viel weiss über die verschiedensten Themen. Und so ist auch unser Gespräch ausgefallen. Es ist um das Vatersein gegangen, bis zu seinem Glauben natürlich, zu Zweifeln und wie man die kann überwinden kann. Aber auch über so glamouröse Momente aus unserem Leben, wie wo wir Veloprüfungen verpatzt haben. Also es hat für alle etwas dabei. Ich hoffe, ihr könnt etwas rausnehmen aus diesem Gespräch. Und ja, Passion Peak Episode 1 mit dem Christian Gfeller. Viel Spass. Sind wir live?
Wir sind live.
Okay. Ja, hey, Gfeller, herzlich willkommen.
Danke.
Schön, bist du da.
Nice, hier zu sein.
Wie geht's?
Gut.
Familie?
Ja. Familie geht gut. Sie hat gerade eine scheisse Woche hängen sich mit nicht gut schlafen. Die Kleine.
Okay.
Aber jetzt letzte Nacht ist fein und wieder gut gewesen. Ja. Und ist schön, Papa zu sein.
Ja. Ist, wann ist sie auf die Welt gekommen? Letzten Oktober, also ist ein gleiches Jahr.
Du bist gut, ja, 28. Oktober.
Okay. Und gut eingelebt und so, kannst du vielleicht erzählen, wie das so ist, als fast, also nicht mehr ganz frischbachniger Papi, aber gleich...
Ja, ist so. Cool. Verändert deine Welt. Sachen werden wichtig, die vorher nicht wichtig waren und anders wird unwichtig. Und es macht euch mega Freude.
Okay.
Es ist ein gutes Antidepressiva. Kommst hey, nimmst dich ein bisschen auf den Arm und alles andere ist wieder so, pff, who cares. Das ist wirklich geil.
Und das, was du jetzt hast erzählt, wegen dem Schlafen und so, von dem haben wir ja relativ viel Respekt oder schon fast Angst, könnte man sagen. Ist das ein Problem oder ist das easy zum Handeln?
Irgendwo ist kein Vergleichswert und vielleicht schläft unsere mega gut im Vergleich zu anderen oder mega schlecht und es kommt darauf an, wie es nimmst. Im Großen und Ganzen sind wir mega gesegnet, ist eine gute Schläferin.
Okay.
Und ja, nimmst es einfach so, wie es kommt. Genau.
Cool. Und du, neben dem, dass du Papi bist und schaffst, studierst ja du auch noch Theologie.
Ja.
Wie kannst du das handeln? Es sind ja doch relativ viele Sachen und viele Hüte, die du an hast, dass das alles so ein bisschen, also dass du all diesen Rollen kannst gerecht werden und so. Ist das schwierig?
Ich glaube, mir geht es fast weniger zu tun, weil ich studiere, als wenn ich nicht studieren würde, weil mir es mega Energie gibt. Also es ist wirklich, macht mega Freude, es gibt immer wieder neue Inputs und ich kann es beim Arbeiten gerade wieder brauchen. Also es ist so eine Win-Win-Situation. Es motiviert
also
mich.
Also kannst du wie zu wissen, eins zu eins anwenden?
Ja, das genau. Okay. Ich arbeite für Kirche und dort ist Predigen ein grosser Teil und nachher hast du einen mega guten, spannenden Input und das passt dann wieder gerade für eine Predigt und dort gibt es mega viele Schnittmengen. Genau.
Okay. Ja. Und, aber so zeitlich gleich eine extreme Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, weil du bist ja dann gleich am Abend auch zum Teil müde, hast das Kind noch, musst irgendwie als Ehemann auch noch da sein. Gibt es da irgendwie etwas, wo du wie sagst, das hilft? Oder wie machst du das so? Wie ist das so für dich?
Die ganze Zeitmanagement-Frage. Ja, man macht schon immer wieder auch die Wochenplanungen und ich mache vor allem Semesterplanungen. Schaust, wenn kannst du wie wo was festlegen. Aber es, mit dem Studium hilft es, einfach eine Tagewoche.
Ja.
Und machst halt immer eins nach dem anderen. Und ich glaube, wenn du mega zu viel überlegst und so, dann kommst du schon manchmal ins Zeug rein. Aber mir hilft es mega immer eins nach dem anderen. Was ist im Moment gerade die wichtigste Priorität? Und das machen.
Okay.
Genau.
So, ich weiss, du hast das Buch gelesen, 7 Habits of Highly Effective People.
Ja, der Covey.
Ja, genau. Und dort ist ja die First Things First oder irgendwie so, ist glaube ich ein Grundsatz. Aber das ist ja eigentlich gleich schwierig zum herausfinden. Was ist jetzt denn wirklich das, was an erster Stelle kommt?
Ja, und ich finde am schwierigsten, wenn du jetzt gerade zum Covey gehst, ist wie, hat ja auch das Kapitel, du musst deine Säge immer schärfen. Also es bringt nichts, wenn du Baumfäller bist und nachher hast du eine stumpfe Säge. Du musst immer wieder schauen, dass deine Sage scharf ist. Genau, und dass, ja, sie eben genau, dass sie eine dringende To-Dos, aber wichtige. Und das ist sicher auch etwas, was bei mir, wenn es mitten im Semester und viel läuft und nachher hast du keine gute Nacht gehabt, dann gehst du eben nicht joggen. Oder Morgenroutine denkst du, ja, komm, pfeifen wir drauf, heute nicht. Und das sind auch genau die Sachen, die im Moment vielleicht ein Quick Fix ist, wo du so denkst, oh, jetzt geht nicht mehr mal etwas und schau nicht zu meiner Sage. Und das ist das, was eigentlich, glaube ich, noch so wichtiger ist, umso mehr, dass du das machst. Aber da muss ich auch sagen, bin ich pfeifen. Das ist nicht das, was bei mir am Schluss immer
ist. Ja, ich glaube, das ist wie die absolute meiste Prüfung. Ich meine, bei mir ist es so, du gehst einen Monat, gehst irgendwie 120 Kilometer joggen und der andere Monat ist ein bisschen Stress oder bist irgendwie so, und dann gehst du wieder irgendwie nochmal 40 joggen. Und hat echt so die Kontinuität von Sachen, das wirklich sagen, hey, ich mache meine Kilometer, ich mache meine Morning-Routine, ich bin jetzt da für das Kind, ich bin jetzt, das ist wirklich eine Störung, das ist
ja extrem voll, schwer. Ja, das kenne ich. Hey, machst du mal deine 3 Kilometer, dann schaffst du wieder nur einen. Ja.
Und gleichzeitig finde ich es schwierig nachher, wenn du all die Sachen hast und so und das so eintest. Und manchmal hast du ja so wie Momente, wo es ganz gut klappt. Dann sagst du irgendwie, am Morgen gehe ich säckeln, dann schreibe ich irgendetwas ins Tagebuch, dann gehe ich arbeiten, bin dort voll motiviert, dann komme ich heim, dann bin ich mit meiner Frau, koche etwas, ich lese und so. Und eine Zeit lang bist du voll im Flow, aber dann manchmal gibt es auch so die Tage, wo es nachher wirklich, du machst es, aber es ist echt nur noch ein Abhäkeln. Mhm. Und es bringt dann irgendwie wie auch nichts. Hat man auch das Gefühl, sehr wahrscheinlich bringt es einem eben schon etwas, weil man ist dann joggen und man hat es gemacht und man hat vielleicht, aber in dem Moment ist es wirklich einfach so, und dann denkst du so, hey, ist das jetzt wirklich das Leben? Mhm. Eine scheisse Checkliste, die ich am Abarbeiten bin, das kann es ja auch nicht sein, oder?
Ich glaube, man hat immer mega die Erwartung, dass es krass muss sein. Weißt du, jede Morgenroutine muss dir diese Erleuchtung geben und diese Energie.
Und du musst dich immer perfekt fühlen.
Mega, ja. Und so, wenn man eine Beziehung an, du hast immer wieder coole Momente am Abend, wo du sagst, wow, krass, mega ein cooles Gespräch gewesen. Aber mega oft ist es einfach, ja, gehst zusammen gegessen, trinkst schon etwas und gehst wieder heim. Aber die Momente, wo irgendwo etwas passiert, leben eben von all denen, wo einfach mundane immer dran bist. Und
ja,
manchmal schon. Rendiert sich es, glaube ich, einfach gerade bei so Routine und einfach nicht solche Erwartungen zu haben. Und einfach wie so die Menge und einfach zu dranbleiben, das macht etwas, das nicht zu einer Habit wird.
Ja, genau. Ja, das finde ich etwas sehr Wichtiges, zum Beispiel auch mit Freundschaften. Wir kennen uns ja auch schon lange, aber auch meine ganze sonstige Gruppe von Kollegen. Ich meine, das ist ja so, neue Leute lernen zu kennen und so, ist spannend und Fact und ist mega lustig und kann immer super viel bringen. Mit der alten Freundschaft ist ja schon vielmals so, dass so ein bisschen, du hast halt so die Geschichten, die die Hennen zusammen haben, auch noch Jahre später, wo du verreckst vor Lachen, wo du liebst zum Erzählen und all die guten Gefühle, aber auch all die Downs, die du hast gehabt, wo die Leute da waren. Aber der grosse Teil ist ja wirklich einfach so ein bisschen das Dürrenwurschteln. Ist einfach so ein bisschen, ja, jetzt treffe ich mich halt mit denen. Und es ist okay, es ist nicht schlecht. Es ist auch nicht, jedes Mal das Riesenereignis. Und das stimmt schon. Man muss einfach dranbleiben.
Ja, voll. Und
aber einfacher gesagt als gemacht.
Ja, aber es hilft, glaube ich, dass nicht immer so die Erwartung habe an den krassen Moment, sondern einfach auch das Alltägliche immer wie mehr einfach wertschätzen.
Genau. Und da ist etwas, was ich bei dir auch immer bewundert, wo ich weiss, du hast schon viel Kritik eingefangen, ist ja der Glaube. Weil, ich meine, der Glaube ist ja auch so etwas, ich meine, ich glaube, jeder hat schon mal vor einer Prüfung oder vor einem Geburtstag irgendwie schnell mal gebeten und auf ein Wunder gehofft und hat gemeint, am nächsten Tag passiert dann gerade etwas. Wo ja dann meistens manchmal bei der Prüfung kommt man nachher durch und das ist gut und dann vergisst man es wieder, dass man vielleicht da irgendwie Hilfe von oben hat geholt. Aber bei dir ist ja das etwas, bei dir ist es so über manches Jahr jetzt der Glaube, wo du dran bleibst, wo du das echt zu deinem Beruf hast gemacht, ist da nie wirklich auch Zweifel aufgekommen, ist das der richtige Weg oder ist das nicht alles einfach nur eine Zeitverschwendung, wie sie da machen?
Ich glaube, der Zweifel gehört wie zum Glauben. Es ist fast wie sie Brüder oder also, wer glaubt, der zweifelt.
Ja.
Genau. Und die hast du schon immer wieder. Und jetzt gerade in ihrer aktuellen Lebenssituation vielleicht mehr als vorher. Also umso länger, dass du bist, der Glaube verändert sich auch. Weißt du, dort, wo wir sind zusammen in der Schule und nachher für mich ist der Glaube auch wirklich so Ende Teenagerzeit, Anfang 20 mega wichtig geworden. Und dort bist du ja eh noch in dieser Zeit vom Idealismus, wo es noch ein anderer Glaube war als heute. Und gleich dreht es mich durch bis heute und ist wie so. Manchmal ist es so wie der U2-Song, ich kann nicht mit dir und auch nicht ohne dich. I can live with or without you. Und gleich merkst du, hey, ja, ist letztlich ein mega Bestandteil und wie so ein Fundament, das durchdreht.
Aber weißt du, hast du nie die Tage, wo du wirklich so fest hast wie zweifelt und was dir vielleicht nicht so ist gelaufen, wie du hast wollen, oder wie hast du gedacht, hey, also fast wie, ich brauche jetzt einen Beweis oder ich brauche jetzt etwas, dass irgendetwas passiert, dass ich weiss, wie ich kann, wie weitergehen. Oder ist so fest irgendein Teil von dir geworden, dass halt so, wie die Leute, die über Jahre einfach gehen joggen, jeden Morgen. Mhm. Oder die Leute, die irgendwie sagen, ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf, von selber, ohne Wecker. Wo es halt einfach, es ist Teil von was sie sind, es ist Teil von ihrer DNA. Ist es irgendwie so, oder hast du wirklich Tage gehabt, oder Phasen gehabt, du wirklich hast müssen daran arbeiten, dass jetzt diesen Weg kannst weitergehen?
Das ist eine mega gute Frage, wenn ich nicht so einfach zum Beantworten finde. Für mich war es nie so eine Frage gewesen, hey, gibt es Gott oder nicht?
Ja.
Mit der Kirche ist so etwas ganz anderes. Also der beste Grund gegen Gott ist sein Bodenpersonal, wo du einfach manchmal denkst, what the fuck, hey? Wieso... Ja, es ist halt in sich einfach auch eine Szene, wie die Volleyball-Szene oder weiss nicht was, und es hat sicher genug schräge Vögel in diesem Haufen drin,
ja.
Wo dann auch manchmal denkst, ja, ist das jetzt wirklich, und dort hast du halt auch wieder, gegen die Diskussion von vorher, gerade im christlichen Bereich, hast du noch viel mehr so die Erwartung, du bist irgendwie die Auserwählte oder die, die es richtig machen, die Gott auf der Seite hat, und nachher, wenn du nachher schaust, ja, ob das denn wirklich so viel, eigentlich ist es einfach auch eine Gruppe, und wie viel besser, dass die jetzt als andere sind, wo dann auch wirklich mehr so an dem zweifelst. Und nachher geht es wirklich Zweifel sicher am Job. Hey, ich arbeite für Kirche, will ich das überhaupt? Hat das einen tieferen Sinn? Oder bin ich einfach sozial-kultureller Animator für Christen? Und sonst könnte ich es für die Feuerwehr machen oder weiss nicht was.
Ja.
So Sachen hast du schon. Aber was Gott betrifft, hat sich der Glaube verändert.
Mhm.
Ich finde es aber noch gut, Glauben, hey, wir heutzutage haben wir so das Gefühl, das ist eine schwache Form von Wissen. Ich bin mir nicht so sicher, also glaube ich es. Aber für mich ist eben, ein viel besseres Wort ist eigentlich Vertrauen. Und in dem Innen, die Frage kommt sicher immer wieder. Also für mich ist nicht ein Zweifel dran, gibt es Gott? Also kann ich an ihn glauben, weiss ich, dass er existiert? Das ist irgendwie da. Aber vielmehr so wie in einer Beziehung innen, kann ich ihm wirklich vertrauen? Und das sind für mich wirklich auch Menschen, die wirklich gläubig sind oder die für mich einen Glauben haben, die bei mir Eindruck macht, sind Menschen, die wirklich mit, nicht nur mit Blablabla reden, sondern mit ihren Taten, mit ihrem Leben wirklich Gott vertrauen.
Okay, also hast du, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch wenn du Tage hast gehabt, wo du vielleicht, was dir ein bisschen schwieriger ist gefallen als andere Tage, hast du gleich wie das Vertrauen gehabt. Also du hast wie es ist für dich nie grundsätzlich eine Frage gewesen, ob es Gott gibt oder nicht. Ja, denke ich, für die meisten hören nachher dort schon auf. Und es war wie das Vertrauen da gewesen, okay, es gibt nicht und es irgendwie leitet er mich dann schon auf den richtigen Weg. In dem Sinn hast du wie deine Krise können bewältigen.
Ja, gerade das Zweite, wenn dort ist Zweifel, hey, leitet er mich auf einen richtigen Weg und das kann ich ihm vertrauen.
Ja.
Das ist etwas, was ich mich immer wieder hinterfrage. Aber dass er da ist, das ist für mich irgendwie, das dreht wie durch. Weil die Alternative ist, dass er nicht da ist und das ist für mich noch weniger glaubwürdig.
Okay. Und ist das wie, es gibt ja die Leute mit extremem Selbstvertrauen oder die Unternehmer, die an irgendeine Vision glauben und alle sagen, es ist blöd, es funktioniert nicht und sie glauben daran und am Schluss funktioniert es nachher gleich.
Mhm.
Ist das die, kann man sagen, die gleiche Art von Glauben oder Vertrauen, dass es wie am Schluss wird es gut kommen, wie du in Gott hast?
Das schwingt sicher mit. Das ist so eine Hoffnung, wo du sagst, hey, am Schluss kommt es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht der Schluss. Das ist wie so etwas, wo sicher mitschwingt, aber es ist weniger eine Idee, als viel mehr, aber wie vorher schon gesagt, mehr so das Beispiel, hey, am Schluss kann ich dieser Person vertrauen. Das ist so wie eine Beziehung wie zu einem guten Freund oder zu einem guten Partner, wo du weißt, hey, schau, am Schluss des Tages kann ich darauf bauen, dass der da ist und für mich da ist.
Okay. Und ich bin ja gleich ein bisschen, also auch wenn ich dich sehr lange kenne, ich bin ja gleich schnell ein bisschen schauen, was sie so von dir auf dem Netz finden.
Scheiße, was findest du da? Das ist schon ewig so gut.
Irgendwie auf Artikel habe ich gefunden, auf LiveNet. Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube,
das ist so eine Schnauze, Christenseite.
Genau. Und dort ist es darum gegangen, ein Interview mit dir, mit dem Nachfolger
von Schaffhausen.
Du hast ja das ISF Schaffhausen gegründet. Und dort sagst du, du warst irgendwie im ISF Bern und du hast halt nicht genau. Also es hat dir mega geflasht und es war irgendwie klar im Sinn von, es muss ein nächster Schritt kommen und es gefällt dir, was du machst mit Kirche bauen, Kirche gründen. Und nachher war irgendwie das ICF Schaffhausen so ein das Thema gewesen. Und du hast es dann, glaube ich, so ein bisschen überlegt. Und dann schreibst du in diesem Artikel oder in diesem Interview, dass du am Schluss hast du dann das Gefühl gehabt, Gott wette dort.
Mhm.
Und was ist das für ein Gefühl? Wie kannst du so sicher sein, dass das jetzt wirklich der richtige Move ist? Und ich denke, das ist ja ein Ding, also warum ich das frage, ist ja nicht, das ist ja etwas, wo relativ viele Leute irgendwo haben, sei es jetzt, ob sie in der Kirche sind, oder aber sicher auch, wenn sie im Job sind, in einem normalen Beruf, wo so, das ist wie eine Möglichkeit, bist du nicht ganz so sicher, wie hast du gewusst, dass das wirklich der richtige Schritt ist?
Aber wirklich ein Wissen im Sinn von Wissen, wie 1 plus 1 gibt 2, ist es nicht. Es ist wie so ein Vertrauen. Du vertraust darauf, dass das wie als nächstes dran ist.
Ja.
Und dass das auch in Beziehung mit Gott das ist, wo du auch eingeladen fühlst von Gott her.
Ja.
Und für mich, so Entscheidungen sind immer einerseits einfach Fakten zusammentragen. Hey, was weiss ich? Plus-Minus-Liste. Was macht Sinn? Was sind meine Gaben? Was passt auf das? Und nachher wirklich auch der Glaube daran, dass du Freunde wichtig sind. Und wenn Leute wie Eltern oder ein Mentor, und du suchst mit denen ein Gespräch, ein Feedback von außen, aber auch den ganz spirituellen Anteil, dass du wie so auf dich selber, aber in dem Innen ist die einen würden euch sagen, aufs innere Gefühl, aber für mich ist das wie auch der Dialog mit Gott, oder wie du sagst, hey, ich schon nur die Frage stellen, hey, Gott, was denkst du zu dieser Idee? Und nachher
dann ist die Antwort gekommen.
Ja, das ist so hure schräg im Kino erlebt. Ich möchte gerne sagen, es war Rambo gewesen, oder weiss nicht was, ein krasser Actionfilm. Ich bin Dreamgirls schauen. Ui, ein Teenlich, oder? Darum erzählt man sie ja öffentlich. Das ist so ein Film mit der Beyoncé. Und sie ist so eine Gruppe von Ladies, die am Singen sind. Dann werden sie hure berühmt. Und nachher, die halt am wenigsten drin passt, weil sie auch optisch nicht am besten aussieht, wird irgendwann aus der Gruppe rausgestellt. Und nachher, der Jamie Foxx ist ihr Manager und der baut dann ein riesen Imperium mit denen auf. Und am Schluss gibt es so eine Szene, wo du so den Jamie Foxx mega dem grossen Ding innen siehst. Und er hat ein mega krasses Ding aufgebaut, aber ist völlig allein. Alle Beziehungen sind dort alle kaputt und Ding. Und die sie aus der Band rausgestellt hat, hat wieder ganz klein an einem Ort angefangen, hat ihre eigenen Songs gemacht und das erste Konzert gegeben, ihre Brüder ist gekommen, der Raum war klein gewesen, aber gefüllt mit Familie. Und für mich war das wie so in dem Moment drin gewesen, wo die jetzt in eine grosse, krasse Stadt, wo ich irgendwie eine krasse Kirche aufbauen kann. Oder, nein, das Echte, das vielleicht ein bisschen kleiner ist, ist wie das Schaffhausen. Und eigentlich möchte ich das lernen, wie so fürs Echte gehen. Und vielleicht nicht, was so mega gross ist, aber innerlich zerbricht.
Okay.
Und das ist wie so eine Einsicht aus einem Film gewesen. Und das war auch meine Übersetzungsarbeit gewesen. Das hat für mich dann wie so geheissen, hey, Schaffhausen ist wirklich dran.
Okay. Und du hast ja das nachher, wie schon gesagt, eben auch gemacht. Und du hast ja, ich meine, einen relativ grossen Erfolg gehabt. Und ich glaube, es ist ja gleich, ob man jetzt sagen kann, ob man in diesem Kirchen-Dings drin ist und es sinnvoll findet oder was auch immer. Aber ich meine, du hast dort, glaube ich, ein paar Handvoll Leute am Anfang und am Schluss sind irgendwie 500 Leute.
Nicht ganz, aber es ist gewachsen.
Es sind 500 Leute.
Oh Mann.
Ja, es ist riesig gewachsen und ich meine, du hast dort wirklich, noch Immobilien gekauft oder so, oder nicht?
Wir haben einfach eine Location
umbauen. Und also wirklich eine riesen Bütze. Was war so der Key gewesen, wo du hast wie gefunden, wo du gekauft hast, das aufzubauen?
Vision und Leute.
Vision und Leute,
okay. Vision und Leute. Also auf der einen Seite hat es schon immer eine Gruppe in Schaffhausen von gut 20 Leuten, die wirklich den Wunsch hatten, hey, wir wünschen uns eine neue Kirche, eine Kirche am Puls der Zeit. Und für das gestanden sind, dass sie den Wunsch wirklich gedreht haben, dass es ein ICF in Schaffhausen wirklich entsteht. Und ohne diese Leute wäre ich nur einer gewesen, der viel schnurrt. Also wirklich, das ist schon wirklich eine Gruppe von Menschen da gewesen. Und nachher wirklich auch die Vision selber zu haben, hey, lass uns eine Kirche gründen und die dann zu kommunizieren und zu sagen, hey, stell dir vor, wenn hier eine neue Kirche entsteht, eine Kirche, die in deiner Gottesbeziehung einen Unterschied macht, aber auch ein Ort ist, wo Menschen vielleicht auch mal schnuppern können und du auch, wenn es wieder anders ist, den Glauben mit anderen kannst teilen und dass wir Kirche auf eine neue Art machen, wo wir selber gerne hergehen und es zeitgemäss ist für uns, aber auch für die Stadt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, immer, wenn man etwas Neues anfängt, Kraft von Vision. Das ist das Bild von Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und das ist gerade in einer Gründungsphase halt etwas, ja, Hermann Hesse sagt, jedem Anfang wohnt der Zauber inne. Und das ist, glaube ich, genau das. Das hast du, ich finde, ganz speziell einfach in einer Gründungsphase. Das ist eigentlich nichts. Du hast nur einen Traum. Du hast das Bild und vermittelst das. Und nachher auch Menschen, die Resonanz auf das haben und wie auch wieder darauf vertrauen, hey, komm, lass uns das zusammen machen.
Okay.
Und das ist wirklich ein geiles Erlebnis in meinem Leben. Zu sehen, wie du ein Bild vermittelst, Menschen sagen, hey, wir glauben zusammen an das und nachher redest du nicht nur davon, sondern fährst einfach wirklich Sachen angehen und nachher entsteht etwas daraus. Das ist einfach ein geiles Erlebnis.
Okay. Jetzt, das finde ich mega spannend. Ich habe das vielleicht so erlebt mit meinem Freund, der Yves, der der Tonmeister heute ist. Wenn wir zusammen Filme machen, ist es ja meistens auch so, dass irgendeiner vielleicht eine Grundvision hat. Aber nachher ändert es ja noch, weil mit jedem, der zusammen arbeitet, hat vielleicht auch noch einen Teil und verändert sich die Vision oder wächst. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder ist es wirklich einfach deine Vision gewesen und du hast die Leute so können überzeugen, dass sie nachher deine Vision haben umgesetzt? Nein. Ich weiss, du bist sehr überzeugend.
Ich glaube, am Anfang ist es viel noch einfacher. Also, weißt, weil es eben auch noch nicht so konkret ist.
Ja.
Oder? Und dann kommen alle Leute dazu und sagen, wow, etwas Neues ist mega cool. Das ist jetzt ein mega banales Beispiel. Aber es ist wie so, hey, komm, du sagst, lass uns zusammen hier eine neue Bank zum Draufsitzen bauen. Oder? Und dann sagst du, oh ja, hier brauchst du unbedingt ein Bänkchen für die Aussicht. Und dann fährst du an. Und nachher, während du dran bist, fährst du einfach rot anmalen, weil es für dich selbstverständlich ist, wenn in deinem Kopf ist die Bank immer rot gewesen. Und nachher fährt der andere und sagt, nein, logisch, die muss grün sein. Und das ist eben, wenn du dann fährst, einfach Sachen konkret umsetzen, merkst du nachher, die Vorstellungen sind gleich auch nicht die gleichen gewesen. Und dann musst du eigentlich irgendwo den Weg finden.
Kompromisse und
ja. Ja. Voll. Und gleichzeitig ist es ja auch schön, weil da kommt der und sagt, komm, lass uns Geld machen. Und sagst du, niemand hat daran gedacht. Und das ist genau das, was hier drin passt. Und ich glaube, logisch kannst du den Mindset also ein Steve Jobs Ansatz und sagen, du, ich weiss genau, was das Beste ist und lass mich von niemandem noch reinschnurren. Das ist ehrlich, wenn du das von Anfang an so kommunizierst und sagst, hey, look, ich will euch den Part von eurer Entscheidungsfindung, die ich habe, und ich habe irgendwie die Kochones und die Selbstüberzeugung, dass ich weiss, meine Idee ist immer die beste. Aber ich glaube, ja, dass das nicht zeitgemäss ist und dass das am Schluss des Tages auch nicht so ist. Also wirklich Kunst, ein gutes Team aufbauen, ist, glaube ich, etwas mega Wichtiges. Und auch
die Leute aussuchen.
Ja.
Okay. Ja, das, was du hast gesagt, wegen die, die Gochones haben und einfach ihre Vision durchbringen wollen. Das gibt es sicher, aber ich habe noch nie wirklich live so jemanden wirklich erlebt. Weil die meisten, also es gibt ja Leute, die resistenter sind gegen Ideen und schon ihr Ding durchboxen wollen. Aber ich glaube, wenn die meisten Leute merken nachher schon, ja, okay, in diesem Gebiet bin ich vielleicht gleich nicht ganz so satt und fest und da ist jetzt wirklich einer, der rauskommt und dann kann ich schon, nehme ich mir die Ratschläge schon zu Herzen. Mhm. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der einfach alles völlig abblockt und sie weggeht.
Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil das ist für mich der Übergang zur Leidenschaft. Weißt, wenn du etwas Neues anfängst, ist es wie so Vision Casting, wo du einfach die Leute begeisterst und sagst, lass uns das zusammen machen. Und nachher entsteht etwas und nachher kommt immer der Punkt, wo eine Idee ein Stückchen zu einer Institution wird. Und was dann darum geht, irgendwo Abläufe zu definieren, Kompetenzen festzulegen und nachher ist für mich ist Leidenschaft, da rauszuspüren, wer kann was besser als ich. Und dem dann Kompetenz geben und sagen, hey, mach das. Und dann vielleicht andere Sachen, wo du sagst, hey, das sind jetzt zum Beispiel Werte. Die sind nicht verhandelbar. Und sagst, das ist für uns mega wichtig, weil wenn wir dort von Anfang an Sachen anders machen, sind wir nicht mehr das, was wir von Anfang an gedacht haben.
Ja.
Oder?
Ja.
Und das ist dann auch eine Weisheit, die du brauchst zwischendrin. Da kannst du nicht einfach in Theorie wissen, das ist immer so. Das ist wie so, das ist eben Praxis, die manchmal so ist. Das ist eine lustige Theorie, ist Wissen, das einfach immer gleich ist. Und Praxis ist eigentlich Wissen, das du im Moment weisst, wie anzuwenden. Wie früher, ich habe noch nie eine Schlacht geführt, aber das habe ich mal gehört, dass wenn du Schlachten führst, dann ist das wie so aber die Praxis von Führung, wo du merkst, jetzt passiert das und jetzt müssen wir so handeln und in einem nächsten Setting passt das wieder nicht mehr.
Ja. Wegen der Leute auswählen habe ich noch eine Frage. Wie hast du da, also wie hast du das empfunden? Hast du nachher...
Ich finde es sehr schwierig.
Ja, aber ich denke, bei euch ist es auch nochmal schwierig gewesen, weil es ist auch das meiste gleich auf freiwillige Arbeit basierend gewesen.
Ja.
Und dann kannst du vielleicht auch nicht also du bist wahrscheinlich einfach froh, wenn es überhaupt irgendetwas etwas macht. Was ist denn so dein, also wie bist du vorgegangen? Wie hast du gemerkt, okay, ja, der kann vielleicht jetzt einfach die Stühle her tun am Sonntag vor der Messe und jemand anderes so, nein, den lasse ich wirklich mitreden und vielleicht dem vertraue ich und delegiere.
Das ist eine mega gute Frage. Und auch etwas, wo ich jetzt persönlich das Gefühl habe, da bin ich nicht der Beste drin. Und das, also da staune ich darüber. Leute, die das wirklich können, die Leute auswählen und den richtigen Ort positionieren. Das ist vielleicht, wie ich merke in meinem Leben immer mehr, dass ich tendenziell mehr der Pionier bin. Und jemand, der wirklich langfristig leiten kann, ist mega gut in dem Sinne.
Ein Team zusammenstellen, ja.
Okay. Was mir sicher geholfen hat, ist, irgendwie auf den Charakter zu schauen und nachher auch auf die Chemie. Wieso Charakter ist die Person vertrauenswürdig? Hat die Werte in ihrem Leben? Und nachher Chemie, kann ich mit dem ein Bier trinken? Passt, stimmt's? Und nachher Kompetenz. Also weißt du, ist er für den Bereich, den ich noch anfrage, wirklich auch geeignet?
Hat er Ahnung,
ja. Und gerade halt überall, wo du in einem Verein engagiert bist, in einem NGO oder auch in einer Kirche, arbeitest du überdurchschnittlich mit Volunteers zusammen. Und dort habe ich schon immer versucht, den Mut zu haben und zu sagen, ich bin jetzt nicht einfach dankbar und schön machst du das. Weil es ist schon immer besser, dort gleich zu sagen, komm, dann lassen wir es sein, bis wir die Person finden, die wirklich auch passt für das und nicht einfach den ersten Best nehmen und nachher merkst du, ich meine, gerade wenn du mit Freiwilligen zusammenarbeitest, ist es ja freier Wille. Und dann muss es ja, also es ist nicht ein Müssen, sondern es muss wirklich auch ein Wollen sein.
Ja, klar. Genau. Also sicher Motivation ist auch ein riesen Ding. Du kannst dich super kompetent haben, wenn du nachher so wie nicht so motiviert ist, das wahrscheinlich freiwillig und unentgeltlich zu machen, dann nützt es dir auch nichts.
Und das wiederum
ist mit der Chemie, weil ich habe ja eine Arbeit geschrieben über das Thema Talentenselektion. Und es gibt so viel, also was mich wirklich erstaunt, es gibt so viele Tests und so viele Verfahren und all das Zeug. Und am Schluss, bei all den Organisationen, die ich ja rein sehe, ist nachher gleich... Also du hast nachher all die, du hast irgendwie 5 Leute und du hast über all die hast du all die Persönlichkeitstests, Intelligenztests, CS-Assessment gemacht, all das Zeug. Aber am Schluss ist ein Gremium von HR-Leuten und Managern, wo glaub nachher der grösste Ausschlag ist gleich einfach Chemie. Passt der mir?
Mhm.
Und das ist glaube ich mega schwierig. Ja. Zum wirklich einfach so mit den Tests oder so, wirklich, ich glaube, das ist irgendwie ein Menschen, das sagt man ja so schön, oder? Das ist einfach der dir am besten passt, wo du noch halbwegs das Gefühl hast, eben, er ist kompetent, er kann das, der in den meisten Fällen wird der ausgewählt. Und vielleicht nicht der wirklich super kompetent ist. Habe ich das Gefühl.
Ja. Eben, ich glaube, Personalauswahl ist etwas vom Schwierigsten. Und letztlich muss man sich auch hier wieder von dem lösen, immer müssen den perfekten Entscheid machen. Also weißt, letztlich ist es ja von beiden Seiten das Probieren und sagen, hey, schau, wir haben das Gefühl, der kommt, ich möchte den Job machen und ja, der den Job offeriert, sagt, ja, komm, und dann ist es ja das Probieren. Und nachher auch wieder, es ist ja nicht ein Weltuntergang, es ist ja nicht eine Scheidung, wenn jemand den Job wieder wechselt. Also weißt du, das heißt, wieso, hey, wir haben es probiert.
Eine Scheidung ist nicht unbedingt ein Weltuntergang. Es kann eine Befreiung sein.
Ja, das ist vielleicht einfach mit mehr Kosten verbunden und Dinge.
Ja,
also mit dem, was ich sage, einfach Konsequenzen sind weniger gross.
Ja.
Oder?
Nein, das ist definitiv so. Ich glaube, ich musste das auch ein bisschen lernen. Ich meine, in der Schweiz ist es, glaube ich, wirklich so, oder mein Empfinden, lange Zeit ist es so, dass du, wenn du die Probezeit nicht würdest bestehen, wenn du die nicht mal bestehst. Oder, aber es ist ja eine Probezeit, es ist ja auch für dich eine Probezeit, zum die Firma auszuchecken. Und manchmal ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn du sagst, es sind 1,5 Monate durch, es war nicht wirklich sehr glorreich gewesen. Ich beende es gescheiter jetzt und suche mir wieder einen neuen Job, als du ziehst es nachher irgendwie 7 Jahre durch. Und merkst nach 7 Jahren, hey, es war echt von Anfang an nie das, was... Ja. 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 Ja, schwierige Themen. Aber spannend. Noch so schnell wegen dem Theologiestudium. Was hast du dort so für Fächer? Für die Leute, die das nicht wissen. Ich habe es nämlich nicht so gewusst. Ich weiss, du bist jetzt im Griechisch
Lehren
und Sprachen und solche Sachen.
Sprachen gehören dazu, weil die Bibel ist im Alten Testament aus Hebräisch, im Neuen Testament Griechisch und nachher noch Latinisch, weil man sehr viel von Kirchengeschichte und neuer Philosophie, das ist dann die Sprache, die nach dem Griechisch eigentlich prägend ist, dass du die Schrift einfach auch im Originaltext schnell kannst lesen, weil Übersetzung ist ja immer herausfordernd. Also musst du ja immer, ist immer Interpretation, ein Stück weit. Und nachher hast du verschiedene Themen, wie Kirchengeschichte, wie hat sich die Kirche entwickelt, was für eine Geschichte ist da passiert. Dogmatik ist ja so der ganze bei dem Bereich über die Lehre, was für Lehrmeinungen gibt es, was für Dogmen und wie werden die begründet. Du hast Philosophie und du hast Fundamentaltheologie, wo es darum geht, das Fundament vom Glauben zu begründen. Aber auch sehr praktische Sachen, Liturgiewissenschaft. Da geht es darum, Gottesdienst hat ja immer einen Ablauf, das ist eine Liturgie. Und dort zu sehen, wie hat sich das entwickelt, von wo kommt das. Das ist einfach ein Beispiel so für ein paar Fächer. Jetzt mehr im Uni-Kontext. Theologie ist ja immer an die Kirche geknüpft. Also du hast überall, welche Schule du wählst, hat auch mit der Kirche zu tun. Also es gibt Unis für die Katholische und für die Reformierten. Das ist Staatsuni für Staats. Ja, ich studiere jetzt an einer katholischen Uni. Und das ist in Zürich, Bern, das ist reformierte Theologie, die gelehrt wird. Und nachher hast du noch die staatlich unabhängigen Kirchen, auch die Freikirchen, wo ich bis heute am Arbeiten bin in diesem Bereich. Und die haben auch ihre staatlich unabhängigen Ausbildungen.
Aber ja, das ist ja das, in Meissen, wo du bist, ist das College. Oder?
Ja, dort habe ich das College gemacht und dann noch eine Bibelschule aus ISTL gemacht.
Aber gibt es nicht, ich habe darum immer noch gemeint, ich lerne auch so über den Islam und über die anderen Religionen. Oder ist das eine Religionswissenschaft?
Das ist mehr noch mal Religionswissenschaft. Also du
das sind zwei, aha, ich habe immer gemeint, das gehört zusammen. Das sind zwei komplett andere Studien.
Theologie ist wirklich die Studie über den christlichen Glauben.
Also und Religionswissen. Theologie und du wirst Pfarrer.
Das ist wie Psychologie. Du kannst Psychologe werden. Muss nicht, es gibt noch ganz viele verschiedene Bereiche.
Genau. Was hast du entweder mehr? Bist du schon Pfarrer?
Ich bin schon Pfarrer und bin noch am Studieren. Das ist eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Wo soll es weitergehen, in welchem Bereich?
Ich weiss, darum frage ich es. Und was ist so der. Was denkst du, wo geht es her?
Weiss ich im Moment echt nicht. Also ich arbeite noch bis nächsten Sommer in dieser Kirche. In Reffingen Winterthur, an der gemerkt, hey, dort habe ich keine langfristige Zukunft und wird auf nächstes Sommer aufhören. Und dann wird es wirklich eine Zeit gesetzt bis Ende Jahr, um mal nicht zu wissen, was ich als nächstes machen soll. Also ich meine, ich habe gewusst, ich will das ISF arbeiten, ich wusste, ich will das ISF Schaffhausen gründen. Dann habe ich so gemerkt, hey, ich will die Leitung von dieser Reffingen geben. Und jetzt bin ich, es ist ein bisschen strange für mich, mal in einer Situation, wo ich nicht sagen kann, hey, das ist mir das Nächste. Und jetzt bin ich wirklich dran, viele verschiedene Leute zu treffen und mal hören, was gibt es eigentlich alles und das auch mal spannend, auszuhalten.
Du hast mir das vorher erzählt, echt noch für unsere Hörer. Das, du hast auch gesagt, um jetzt ein bisschen auszuprobieren, du gehst nicht irgendwie zu einer Laufbahnberatung oder irgend so etwas, sondern du triffst dich jetzt mit Leuten in den verschiedensten Branchen und Berufen und schnupperst dort einfach mal so ein bisschen rein und versuchst nachher dort irgendwie rauszuspüren, was gefällt mir denn und wo gibt es vielleicht den Job, den ich als nächstes machen
sollte. Mhm. Ja, das hat mir ein guter Freund von uns, der Jost, kann schon mal einladen hier. Guter Grafiker und er ist viel mehr als ein Grafiker, das war jetzt eine Beleidigung. Yeah. Whatever he is, er ist gut drin, genau. Kreativer Kopf. Und er hat gesagt, hey, geh doch einfach auf Leute zu und frag mal, was sie machen. Und das ist für mich, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt sicher Leute, die sind theoretisch hure gut und können etwas anschauen und wissen, machen ihre Listen und wissen, das ist das Richtige für mich. Vergiss es, es funktioniert bei mir nicht so. Ich muss wirklich etwas reinstehen und das mal gesehen, der Ort, schauen, wie der Berufsalltag aussieht. Und jetzt auch kein Druck. Also ich bin am Suchen auf den Nächsten. Das ist natürlich auch eine schöne Situation. Aber dann wirklich mal vorbeigehen und gar nicht wieder so den Anspruch haben auf einen ganz konkreten Outcome, ich muss jetzt bei euch einen Job haben, sondern wirklich mal einfach ein Interesse zu haben, hey, was macht ihr eigentlich? Und das ist einfach auch für die Leute noch cool. Ich meine, das habe ich auch als Kind immer cool gefunden, wenn Leute sich auch fragen und du kannst mir erzählen, was du machst. Das tut den Leuten ja auch gut. Dann merkst du plötzlich, ich finde immer, wenn du jemandem von außen erzählst, was du eigentlich machst, merkst du, oh ja, ist eigentlich noch geil, was wir alles machen. Und ich genau so mit dieser Haltung von, hey, ich will zuerst verstehen, bevor ich verstanden werde. Ich will da nicht unbedingt einen Job von euch, sondern mich interessiert es wirklich, was ihr macht. Und das finde ich, ja, jetzt im Moment gerade eine coole Season, das können zu machen.
Ja, voll. Aber was ich mich frage, das ist ja so ein Vorgehen, wo vielleicht, wie gesagt, ich finde es gut, aber es ist vielleicht eins, was ich irgendwo auch würde machen, so ein bisschen Trial and Error. Aber du hast ja vorhin gesagt, wegen Gott. Kannst du jetzt nicht Gott fragen, wo das er dich aus nächstes sieht? Oder wo das er dich aus nächstes her schickt oder so? Weil das ist ja, glaube ich, so, bei all diesen biblischen Figuren ist ja nachher irgendwie Gott ist gekommen und hat ihnen wie eine Mission gegeben. Mhm. Das wäre ja jetzt in deinem Fall...
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es kommt mega aufs Gottesbild drauf an. Also ich...
Oder willst du jetzt einfach, ich meine, ich weiss, du bist ja auch so ein bisschen im Umbruch, aber ich glaube, die Glaube hat sich recht gewandelt. Oder sagst du jetzt einfach, hey, ich will jetzt nicht, ich will jetzt auch selber mal anders ausprobieren. Ich will jetzt vielleicht weniger wieder diesen Weg mit Betten und Kirchen und ich lasse auf Gott, sondern ich will jetzt selber für mich mal ausprobieren. Und vielleicht kommst du ja gleich auf den Schluss, dass du wieder eine Kirche bauen
musst. Ja, voll. Also, das ist eine mega gute Frage und die frage mich auch persönlich immer wieder, hey Gott, bin ich jetzt in dem Innen untreu, gebe dir den Raum, ist es überhaupt vorstellbar, dass ich zum Beispiel aus der Kirche rausgehe und etwas anderes mache, ist das im Sinne von Gott oder nicht? Ich finde, es ist wichtig, gerade wenn man jetzt eher einen spirituellen und religiösen Hintergrund hat, sich zu lösen von dem, Gott ist auf seinem Ding und schreibt auf seinem Trönli und schreibt für jeden so einen genauen Lebensplan. Ja. Und du musst da unbedingt nicht auf den drauf kommen. Dann hat es so ein Barometer. Wenn du 100% erfüllt hast, was sich Gott überlegt hat, dann ist so Jesus-Status und alles andere ist ein bisschen weniger. Und du bist auch irgendwie so wie im Militär. Es gibt Tagesablauf und dann musst du halt einhalten. Und wenn du es nicht machst, hast du Pech gehabt. Deine Eltern sind auch nicht so. Und das Bild, das vor allem Jesus vermittelt hat, ist, dass Gott der Vater ist. Und meine Eltern sind ja nicht ab 18, drücken sie das Blatt aus und drücken das in die Finger und sagen, so, jetzt kannst du ausziehen, bis 65 hast du bitte das und das erledigt. Ich glaube, Gott ist viel mehr interessiert, wie wir Sachen machen, als was wir machen. Okay. Ob du jetzt bei einer Swatch schaffst oder bei Unilever oder in Chile, es ist viel mehr, ich glaube, gerade die christlichen Werte und das, wo Gott der Herzschlag ist, wie du mit Menschen umgehst, du hast überall Menschen, wie du nach Werten lebst, ob du ehrlich bist oder nicht, das kannst du überall machen oder nicht. Und ich glaube, es gibt manche Pfarrer, das ist nicht so der göttliche Job, es gibt nämlich manche Pfarrer, der macht auch so etwas von nicht Gottesreich und schafft so nicht, was Gott eigentlich meint, wo vielleicht irgendwo einer vielleicht sogar in einer Bank voll mit Gott unterwegs ist.
Ja, gut.
Und das Wie ist wichtiger als was. Ja, ich finde, ja, Jesus hat da eine Zone gehabt, also das ist
ja
nicht
viel anders. Ja, und sonst, neben dem Alm, hast du irgendwie sonst noch Interesse oder hat es irgendwie in deinem Leben sonst noch Platz, wo du wie findest, ich weiss, du hast mal sehr gut Gitarre gespielt. Hast du die Herzschmerzen verarbeitet?
Wir haben ja zusammen eine Band gehabt, Songs, grossartig.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du findest, hey, das tut mir gut, es hilft mir zum Abkommen, es hilft mir, zum ein besserer Vater zu sein? Besser, was auch immer zu sein. Joggen, Boxen. Gut, wenn ich vorher auch geschaut habe, das Bauli da ist.
Ja, das ist lustig. Ich bin jetzt nicht der grosse Hobbymensch. Ich muss sagen, wirklich, das Studium flasht mir mega und dort ist dann, das geht dann mein Hobby über, dass ich einfach Zeug lese, wo mir jetzt nicht direkt, weißt, wo ich muss lesen. Also ich bin mega interessiert, einfach, vor allem auch Philosophie habe ich nochmal neu für mich entdeckt und dort einfach immer wieder neue Sachen zu lesen, finde ich mega spannend. Das flasht mich. Und sonst tut es mir gut, an Konzerte zu gehen. Und merke einfach, hey, macht mein Horizont wieder auf und irgendwo gute Leute, gute Musik. Genau.
Und Bücher, hast du da irgendetwas, wenn du jetzt jemandem ein Buch müsstest schenken?
Hartmut Rosa würde ich im Moment lesen.
Was?
Hartmut Rosa, das ist so ein Soziologe, der hat einerseits eine Beschleunigungstheorie und eine Resonanztheorie. Huere spannend.
Okay. Also Beschleunigungs im Lebenssinn.
Er versucht, unsere Gesellschaft zu erklären. Und so hat eigentlich die moderne Gesellschaft ist, definiert sich darüber, dass sie sich muss beschleunigen muss, nur zum Bleiben zu stehen. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo du immer mehr und schneller musst sein, um einfach nur den Status quo zu halten. Das siehst du im Geschäft immer. Du musst immer wieder das Ziel nochmal erreichen. Das siehst du auch im Privaten. Du musst immer noch mehr Aktivitäten, die Ferien müssen noch krasser werden. Und dann sagt, das ist eigentlich Totalität, das Gedankengut. Das ist in jedem Bereich, immer. Und es muss sich immer alles beschleunigen. Und ab dem verbrechen auch viele. Also Burnout sagt, ist nicht der Grund, dass du zu viel machst, sondern einfach die Stupidität, dass du immer mehr musst machen musst, um nur im Gleichen drin zu bleiben. Ja, und das führt mega spannend aus. Und nachher sagt er, wenn Beschleunigungsproblem ist, ist vielleicht die Resonanz die Lösung. Dass du aber nicht immer versuchst, ein Resultat zu erreichen, sondern vielmehr einfach auch darauf hören, was passiert da. Und das geht dann in den Bereich hinein, wo du nicht immer alles im Griff finden hast. Finde ich eh mega spannend, die Leute, die können sagen, schau, unsere Gesellschaft funktioniert so, das ist das Problem und das ist eine mögliche Lösung. Das ist wie ein Weg für eine gute Gesellschaftskritik und das finde ich etwas recht Spannendes. Also mit Rosa kann ich empfehlen zum Lesen.
Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Ich denke, ich habe mir einen Tag überlegt, mit der ganzen Selbstoptimierung und Selbstverbesserung. Mhm. Das ist ja vielleicht auch ein Ding, weil du heute, ich meine, die technologische Entwicklung geht so mega schnell, dass du heute fast nicht, ich meine, früher bist du auf die Welt gekommen, hast irgendetwas gelernt und nachher bist du einfach geblieben und es ist echt von dem, was du gelernt hast, bis zu deinem Tod, ist das mit dem, was du hast gewusst und mit deinen Fähigkeiten bist du gut durchgekommen. Mhm. Heute wäre es undenkbar. Heute musst du irgendwie noch etwas lernen, noch etwas anderes studieren, eine Fremdsprache lernen und so, dass du ja einfach, ich meine, es ist echt Selbsterhalt. Es ist ja nicht, dass du heute mit einem Massen noch irgendwie der sieben sich bist. Ich meine, heute ist einfach, ja, es hat jeder einen Master, also mache ich halt auch noch einen, weil sonst bin ich völlig verloren. Mhm. Und das ist schon das mit dieser Beschleunigung.
Ja, wirklich, wenn du den Wettbewerb ansprichst, dass du immer dran sein musst. Und das ist mir in letzter Zeit so aufgefallen, wie die Gesellschaft hat schon sich mega verändert hat. Vor der Modernen hast du all die Stände gehabt. König war König, ein Bauer war Bauer. Und hast du das nicht hinterfragt. Das war seit Generationen so gewesen. Und heute haben wir die Freiheit, dass wir selber auswählen können, was wir sind. Aber die ganzen Ressourcen, sie früher hat der König das Meiste gehabt, der Bauer hat sie Dinge, das ist aus dem Stand raus, sind die Ressourcen verteilt worden. Und heute wird alles verteilt durch einen Wettbewerb. Also du musst immer, und darum musst du immer wieder neu dafür eigentlich auch kämpfen, dich weiterbilden, dich positionieren, dich überlegen, wo will die eigentlich sein. Und jetzt gerade Rosa und andere Leute reden wirklich auch vom erschöpften Subjekt. Also dass der Einzel heute einfach einen Stress hat, genau wegen dem. Und ich finde es so spannend, weil ich möchte nicht zurück. Ich finde die Freiheit, die wir haben, das ist mega stark, dass die uns gegeben ist. Aber jetzt wie neue Wege finden, mit dieser Freiheit umzugehen, da sind wir sicher auch mega gefordert.
Ja, voll. Ja, das ist definitiv so. Und ich denke auch, was mir viel auffällt, ist auch, dass okay, die Leute wollen etwas machen, aber es ist immer nachher gerade, kann ich das monetarisieren oder kann ich es irgendwie im Erfolg messen? Und dann hast du eben so Diskussionen. Jemand, der eigentlich sagt, ja, ich würde eigentlich mega gerne Polnisch lernen, aber ich lerne jetzt Spanisch, weil es bringt mir viel mehr für den Beruf. Und auch so das Zeug, du kannst heute fast nicht, ich meine, irgendwo noch gerne fischen, du kannst heute fast nicht einfach sagen, ich gehe einfach gerne fischen für mich und es ist okay. Nein, du musst fast einen super krassen Instagram-Account haben, wo du nachher in diesem Ding und das irgendwie wie verkaufst und vermarktest und ich bin jetzt der Fischer. Es ist selten noch etwas, was wirklich einfach, was die Leute einfach machen, einfach weil sie Freude haben, um es zu machen. Mhm. Ja.
Ja, und in dem Sinne ist es ja ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite muss jeder seine Rechnungen zahlen. Also irgendwo, manchmal ist es einfach so, man muss auch Spanisch lernen, weil da findest du einen Job und kannst, wenn du dann noch Zeit hast, machst du ein Hobby, wie du hast gesagt, lernst du noch Polnisch. Und das andere musst du aber auch fragen, ja, muss ich jetzt unbedingt mehr Cash haben und Dinge werde ich hier einfach von Gesellschaft antreiben und einfach rennen dann ja, nachher mehr. Und das muss jeder wie selber für sich beantworten. Ist
aber hast du nicht das Gefühl, im Großen und Ganzen ist es immer besser, wenn okay, auf dein Herz hörst, es klingt immer so. Aber wenn du, oh, wenn du auf das Herz hörst und das machst, was du gerne hast, unabhängig davon, was jetzt gerade modern und cool und als intelligent betrachtet wird, wenn du echt sagst, hey, ich rede jetzt Polnisch, weil vielleicht bist du einer der wenigen, der Polnisch kann. Und wer weiß, in 20 Jahren ist vielleicht Polnisch super wichtig. Oder du schaffst in einer polnischen Firma, oder du schaffst in einer Firma, wo Polen ein riesen Markt ist und du bist der, der das kann. Und, ja. Ich
würde voll zustimmen im Westen. Also wenn du das kannst leisten kannst, dann mach das. Aber was wir manchmal vergessen, ist, dass das so ein Vorrecht ist, einfach zu sagen, ich mache das, was mir Spass macht. Andere können das gar nicht. Manchmal musst du halt einfach auch überlegen, was funktioniert jetzt. Und ich finde, gerade in unserem Alter, wenn du ein bisschen über 30 bist, spürst du das auch ein bisschen mehr. Wenn du dann noch eine Familie hast,
ja,
weißt du zum Teil, hey, auf der einen Seite, ich muss einfach Geld verdienen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch das machen, was mir mega entspricht und mega wie Freude macht. Und ich glaube, du musst wirklich beides haben.
Ja, aber du hast ja dann auch, in unserem Alter ist ja dann auch viel so, du weißt jetzt so, okay, jetzt kann ich vielleicht noch ein- bis zweimal den Job wechseln. Und nachher bist du einfach eingereiht und dann musst du dich einreihen, ja, und warten bis zur Pension. Und wie fest, aber auch wie fest es dir das definiert, was du vorher hast gemacht. Es ist fast wie auf Netflix, wo du nachher schaust, einmal ein Doku und dann schlägst du dir irgendwie nur noch Dokus vor. Mhm. Es ist echt so, du bist jetzt irgendwie, weiss ich nicht, du bist in der Uhrindustrie gewesen und das ist fast so ein bisschen schwierig, aus dieser Uhrindustrie rauszukommen, weil du weißt, dort würde ich schnell wieder irgendwo einen Job finden.
Mhm.
Aber wenn du zum Beispiel in die Automobilbranche, weißt du, ist es schwierig, weil du bist nicht dort drin gewesen. Mhm. Es ist schwierig, in die Sachen reinzukommen, ab einem gewissen Alter.
Ich finde, dort hat es wie beides. Auf der einen Seite, den Mut nie verlieren, wächst, ist immer möglich. Umso älter du wirst, umso einen höheren Preis hat er. Das spüre ich so im Überlegen, soll ich hier bleiben oder nicht, wenn ich noch unentschlossen bin. Und gleichzeitig aber auch Ja zu sagen zu deiner Lebensgeschichte und zu sagen, hey, schau, irgendwo habe ich das selber gewählt, aber auch die Umstände haben mich das hineingeführt. Das kannst du vielleicht nicht immer auseinandernehmen. Yeah. Du kannst auch dem sagen, Gott hat mich so geführt. Ich bin jetzt mit Schwergewicht auf dem innen. Und mit dem machen wir halt mega Mühe. Weil wir kennen, früher hast du wie noch mehr das, ja, in dem Sinne eigentlich auch Gott gehabt, wo du wie so gesagt hast, hey, unsere Familie ist seit immer ein Farmer und das ist irgendwo Gottes Will, also lebe in dem innen. Und für eine Zufriedenheit musst du ein gewisses einfach auch Ja haben zu Situationen. Und wenn du die ganze Zeit da Hunger hast und alles immer wieder hinterfragst, das ist ein gutes Rezept, um einfach den Blues zu schieben.
Ja, voll. Nein, das ist definitiv so. Ich meine, ich glaube, ich finde es sehr wichtig, dass du irgendwie wachsen kannst, dass du vorwärts kommst, dass irgendetwas passiert im Leben. Aber ich glaube, du musst zufrieden sein mit dem, was du bis jetzt hast, du musst happy sein, du musst dich wertschätzen, dass du das mit dem, was du hast, das glaube ich auf jeden Fall so. Sonst ist es voll so. Sonst siehst du nur das, was du alles nicht hast. Und dann bist du schnell mal...
Hans im Schneckerloch.
Genau. Wenn ich seine Tochter mal gross wird im Berufswahlalter, was würdest du ihr empfehlen? Würdest du ihr überhaupt etwas empfehlen? Bist du so ein ehrgeiziger Papi, der sie nachher würd so trimmen würde? Oder wie fest gibst du ihr deine Weltansichten weiter?
Stellst du Fragen in einem eins nach dem anderen. Jetzt hoffe ich, dass sie gut schläft. Ganz berufsvoll kommt dann noch genug früher. Und gleichzeitig, ich glaube...
Du bist ja schon ein sehr überzeugender Typ, der die Leute gerne überzeugt. Was ist, wenn sie heimkommt und überhaupt mit dem Christenzeug nichts anfangen?
Ich glaube, du musst den Leuten Freiheit geben. Und wenn du willst, dass sie nichts damit anfangen, dann musst du sie aufzwingen.
Ja, das ist es.
Also das ist wie so. Und ich glaube, auf das, was mir wichtig ist, ist, dass sie den Weg, den sie die Welt begründen kann. Ich glaube, auf dem versuche ich in Zukunft zu reiten. Also weißt du, wenn sie wie so sagt, hey, ich gehe diesen Weg, ich wähle zum Beispiel diese Ausbildung, dass sie mir kann sagen, wieso sie diese Ausbildung wählt und auch andere nicht. Und wieso ihren Standpunkt hat, wieso sie sich für das entschieden hat. Wir waren beides Kifferköpfe und ich versuche zu mir, ich wünsche mir, das ist jetzt meine Theorie, die ich habe. Sie
sind nicht so lange gekifft wie wir.
Dass sie vorher kifft, bevor auch andere kifft, im Sinn von, dass sie sich mit dem auseinandergesetzt hat. Ich möchte mit ihr herhocken und überlegen, was sind deine Pluspunkte für Kiffen und was sind deine Minuspunkte für Kiffen. Und dass sie dann auch sagen kann, aus dem Grund mache ich es oder aus dem Grund mache ich es nicht. Und das noch bevor sie klicken reinkommt, dass wenn auch der gekifft wird, dass sie sagen kann, ich persönlich, nach unserer Erfahrung, empfehle ihr, das nicht zu machen. Dass sie dann wie so sagt, hey, schau, ich habe mir das überlegt, das angeschaut, das googelt, die Erfahrungsberichte gesammelt und wegen dem mache ich es nicht. Und durch das kommt es wie eine Pole Position rein. Finde ich eine geile Theorie.
Das wäre mega schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, es funktioniert nicht so. Aber wir haben uns auch nicht... Also erstens war beim Kiffen nie mein Plan, dass ich kiffe und mit diesen Leuten rumhängen und so viel kiffe, wie wir nachher kiffen. Und zweitens habe ich mir nie überlegt, Pro und Contra sitzen von diesem Kiffen. Es ist einfach...
Ja, aber für das könnten ja Ältere da sein. Dass sie so sagen, hey, überleg dir mal Pro und Contra vom Kiffen. Und die Frage genug für euch zu fragen. Das war ein Erziehungsbuch. Alter, komm, wir schreiben das.
Ja, vielleicht. Ich glaube aber nicht, es wäre sehr schlau, weil ich glaube nicht, dass es so funktioniert.
Ja, man muss ja nicht immer auch schlau sein, sondern es muss sich verkaufen.
Ja, das stimmt. Aber ist das, wenn deine Tochter jetzt irgendwie ich weiß nicht. Jetzt würde ich sagen, hey, ich kann mit dem gar nicht anfangen, mit dem Weg. Weil ich meine, seien wir ehrlich, ich meine, du bist ein guter Kollege von mir. Du hast schon recht eine spezielle oder spezielle Lebenseinstellung zu vielen Themen, vielleicht früher noch mehr als jetzt. Wenn sie dann einfach sagt, hey, look, ich kann mit dem nicht anfangen. Das ist voll nicht mein Ding. Ich liebe die Papi, aber nein. Ich werde irgendwie... Weiss nicht.
Ich wünsche mir, dass ich sie auch gerne habe und von Herzen liebe. Und ihr wie so sagen, hey, schau, ich stehe hinter dir. Und ich glaube, das ist... Am Anfang beim Erziehen ist es ja noch mehr so, dass du wie Sachen vorgibst. Und nachher fühlst du ja in die Freiheit rein und nachher musst du das wie selber wissen. Also,
yeah.
Und als Eltern, das kommt, glaube ich, recht gleich. Also eigentlich spätestens, wenn sie nicht mehr den ganzen Tag bei dir daheim sind, dass du einfach musst vertrauen, du, jetzt habe ich das Fundament mitgegeben und aufgrund von dem entscheiden sie nachher. Und das wünsche ich mir, das können zu machen. Ihr weisst, von Herzen sagen, ich bin nicht völlig neutral und sagen, hey, mach was du willst, jeder Weg ist genau gleich. Das glaube ich überhaupt nicht. Und so würde ich es auch nicht erziehen. Ich würde ihr sagen, schau, ich persönlich glaube, jetzt, was den Glauben betrifft, für mich persönlich ist es der christliche Weg, der christliche Glaube im Wissen, dass es eine mega breite ist. Ich meine, es gibt so viele Arten vom Christsein. Aber sich mit der Bibel auseinandersetzen, von Jesus zu inspirieren, den Weg versuchen zu gehen, das empfehle ich. Das finde ich, dort steckt das Leben drin. Was sie mit dem macht...
Das finde ich mega spannend, das, was du vorher gesagt hast, dass du wie ihre Grundlagen lernst und nachher... Lassen wie lagen. Ich meine, okay, ich habe ja keine Ahnung vom Erziehen. Ich habe noch nicht einmal als Haustier erzogen. Nein, ich habe einen Kugelfisch als Haustier und dachte, kannst gar nicht irgendwie erziehen. Aber ich habe mal gelesen, es ist eigentlich so, in der Tierwelt ist wie so, zum Beispiel die Mami Reh lernt am Bambi so wie die Grunddings, okay, das ist gefährlich, so läuft, das kannst du essen. Und dann lass es sein. Es lässt nachher wie los. Es ist nicht, es ist die ganze Zeit mit der Mutter und folgt ihren Aufschritt und Tritt. Und ich glaube, Rehe leben sogar noch in ihrer Herde, keine Ahnung. Aber es gibt dann auch die, die nachher Einzugänger sind, irgendwie Bären oder so, ist ja bis zu einem gewissen Alter. Und dann sagt die Bärenmutter, okay, fahr ab. Und bei den Menschen sollte es eigentlich so ein bisschen gleich sein. Du lernst an deinem Kind, dass es auf den eigenen Füßen stehen kann. Und nachher ist wie dein Job als Eltern rein theoretisch eigentlich gemacht.
Loszulassen und gleiches, du bist ein Leben lang älter. Also ich gehe heute noch zu meinen Eltern heim und meine Eltern sind einfach anders.
Ja, aber du brauchst sie ja nicht mehr.
Du brauchst sie anders.
Du gehst nicht zu deinen Eltern. Du gehst zu deinen Eltern, weil du sie liebst als Person. Und, aber du gehst ja nicht mehr zu deinen Eltern und sagst, hey, jetzt, weiß ich nicht, wie viel jetzt die Steuererklärung aus? Oder ich weiss jetzt nicht mehr. Du diskutierst vielleicht, weil es so wie eine Art Kollege sind, so wie du mit mir Sachen diskutierst. Aber ja nicht, weil der würde in dem Sinn erziehen?
Nein, voll nicht, aber es ist wie eine andere Stimme, die mehr Gewicht hat als jetzt Hans Y.
Ja.
Jetzt für mich persönlich. Und selbst, ich glaube, wenn du, je nachdem, wenn du ein gutes Verhältnis hast zu den Eltern, dann ist es wie so eine positive Stimme in deinem Leben, wo du wie so sagst, hey, es hat Gewicht, ich möchte es so machen wie meine Eltern. Und wenn du es mega schlecht erlebt hast, dann ist es einfach eine negative Stimme. Und du sagst, ich will es sicher nicht so machen wie meine Eltern. Aber prägen tun sie dein normales Leben lang.
Yeah.
Und gerade im Erziehen, ich glaube, allgemein in Lebensführung, dass es wirklich so Neutralität nicht gibt. Also weißt du, völlig neutral erziehen und ein Kind muss alles selber wissen, das ist in sich auch schon ein Recht.
Ja, das stimmt.
Oder das ist schon eine Weltansicht. Also am Schluss des Tages ist dir jemand anvertraut und du machst es so nach deinem besten Gewissen, wie es irgendwo geht und gibst das ihr mit, wo du findest, hey, das habe ich als gut erlebt.
Hm? Und du ziehst jetzt dein Kind tatsächlich in Winterthur auf?
Im Moment, ja. Du bist eine Frau aus Deutschland und ein Leben lang in Winter sein. Das darf man den Berner Leuten ja fast nicht sagen. Aber es gibt ein Leben außerhalb von Bern.
Nein, du sagst ja immer, Winterthur ist cool.
Winterthur ist wirklich cool.
Keine Ahnung von. Ich weiss, wir hatten jemanden, wir dort eine Bekannte von meinen Eltern. Und wir sind immer dort hergegangen, die besuchen. Also immer, einfach ab und zu. Und dort ist, glaube ich, ein Hochrisiko, absolut tödliches Zeckengebiet.
Ohne Scheiß.
Aber die haben immer irgendwie Zecken und
fünfmal
Borreliose. Und wie heisst das? Borreliose.
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 Haben die immer gehabt. Darum ist Winterthur ist für mich gleich Zecken.
Ich habe bis jetzt noch keine Zeckenbiss gehabt.
Winterthur. Du gehst ja fast nie raus. Du bist ja nur daheim in der Kirche und Aruni.
Das ist jetzt ein falsches Bild. Also ich gehe rennen im Wald. Ich gehe Musikfestwoche, was Winti hat. Grossartig.
Das ist gut.
10 Tage Musik, mitten in der Stadt. 7 okay. Tage davon gratis. Grossartig. Und der Stadt hat jetzt noch geil gesagt, ich bin so in den Neubürgerfeier gegangen und hat gesagt, hey, Winti ist irgendwie die 5. beliebteste Stadt der ganzen Schweiz.
Was?
Ja, und das ohne Wasser. Das waren die Punchline. Und die hat wirklich etwas. Hat Winterthur einen Fluss oder einen See? Das ja, wäre Number One.
Aber komm jetzt. Du, als, wo du ja auch hier bist, gross geworden, in meinen Tarenfeld ist ein
bisschen. Ist das ja schon mal eine Diskussion. Nein, aber im Rhein. Also Fluss fehlt. Hey. Wasser ist einfach Lebensqualität. Nein. Rhein ist auch cool. Ich habe ja 7 Jahre in Schaffhausen gelebt.
Ja, dort ist es cool. Ich weiß nicht, ich habe einen Kollegen von Basel. Und sie sagen immer, sie sind ein paar Mal mit mir zu Bern schwimmen.
Dann kannst du glaube ich nicht schwimmen.
Ja, es ist
eigentlich so Chemiezeug.
Ich bin selber noch nicht sein, aber es ist glaube ich irgendwie so, dass, ja genau, du hast wie ein Uferteil ist für die Schwimmer und der andere ist für die Boot. Aber ich halt nachher...
Und der dann stinkt und der andere ist okay?
Ja, irgendwie so.
Wir sprechen unser Beileid aus für alle Basler, die zuhören.
Ja, nein, aber ich finde...
Nein, das ist noch scheiße. Wenn du im Wasser lebst, aber nicht rein kannst.
Ja, das ist ein bisschen blöd.
Das ist einfacher, wenn du nicht im Wasser lebst, aber dafür nicht rein gehst. Also gar nicht... Also
aber habt ihr in Winterthur wenigstens gute Schwimmbäder?
Wir haben Schwimmbäder, kosten ein Gewehr 8 Stutz. Ich meine, das Marzili ist gratis.
Und ist echt so
ja, und es hat einen Fluss, es hat Tös, aber ganz ehrlich, du kannst einen Boden bisseln und es hat mehr Wasser.
Also das ist so, wie wenn du an die Zense gehst.
Kann sein.
Hier. Das ist so ein Rinnsal.
So ein Rinnsal und du denkst, what the heck.
Aber dafür ist es eiskalt. Es ist so kalt, dass wenn du innen stehst, tut es dann ein bisschen weh am Fuß.
Ich muss sagen, ich gehe raus, ich bin gerade am Wochenende im Rhein schwimmen, aber mein Problem mit Wasser ist, dass es nass ist. Ich mache was du willst, immer. Ich habe Huren nicht gerne Wasser. Ich bin als kleines Kind, gibt es ja so Schwimmprüfungen.
Wirklich?
Ja, ich bin durchgeflogen. He. Krebsli-Prüfung, das ist wirklich ein Trauma von mir. Da bin ich in den Schwimmkurs gegangen und am Schluss hat einfach jeder Sack hat so ein Signet bekommen und ich habe als Trostpreis einfach so einen Schokokäfer bekommen.
Wirklich?
Ja, also nach dem Motto, schon bist du dabei gewesen.
Ja. Das kann ich gar nicht verstehen.
Du bist ja doch auch durch die Veloprüfung geflogen.
Durch die Veloprüfung. Das war geil.
Also wir zwei sind durch die Veloprüfung
geflogen. Ja. Stone schon
gewesen. Das kann sein.
Das ist dort,
weiss ich nicht mehr.
Das ist näher dort unter im... Nein.
Du hast doch, wer hat doch geheißen? Der Koch oder
der so? Koch, ja. Der Kommissar Koch von Schmundigen. Ja. Nein, sind wir doch dort unten im Migros in der Einstellhalle, haben sie eine ganze Einstellhalle
Ja, das war Training, ja.
Das war Training, das ist ja. Super gefakt.
Ja, das war wirklich cool. Also, dann mussten wir wirklich die Veloprüfung machen und wir zwei sind einfach durchgeflogen.
Ja. Du, aus,
du, was lernt man daraus?
Es ist nur eine Niederlage, wenn du es zulässt.
Ja, musst du wieder aufstehen.
Mhm. Ich darf auch heute Velo fahren.
Bist du sicher? Du machst es einfach.
Ich weiß gar nicht. Und früher hat man doch noch am Velo die hässliche Nummer auch gehabt. Müssen wir die immer noch haben?
Nein, Vignette ist frei. Wir sind viel Vignette los. Am Auto haben wir sie noch.
Ja. Was habe ich noch eine Frage? Ich habe mir schnell überlegt, bin ich schon mal mit dir in Aare schwimmen?
Du bist mit dem ja die ganze Zeit am Pushen. Hey, komm auf Bern, komm mit Aare schwimmen.
Ja.
Das Jahr bin ich noch nie gewesen, in Aare, nur im Rhein.
Ja, aber sind wir überhaupt schon mal zusammen in Aare
gewesen? Sicher, Alter, wie alt sind wir? Wir sind sicher schon in Aare gewesen.
Ja, die letzten 100 Jahre hast du gar nicht mehr hier gelebt.
Ja, aber im Hopfenweg ist die Aare so nah. Wir sind in Marzili gewesen, wir sind schwimmen.
Ich habe das Gefühl, wir sind dann nie gegangen. Das Gefühl, wir sind dann, ich weiß nicht, was wir dann haben gemacht, aber jetzt fühle ich mich aber nie in die Aare gegangen. Dann. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir schon mal. Ist ja gleich. Aber schade, Spass, dass du nicht mitgenommen hast, hätten wir nach den Aufnahmen.
Ich kann mit den Boxershorts gehen.
Ja. Ich würde sagen, lassen wir es so lassen. Merci, wie mal bist du gekommen. Ja, ist gut.
Danke.
Mega interessant.
Viel Erfolg spannend für die Nächsten.
Ja, danke. Und wer weiß, vielleicht lade ich dich wieder mal ein.
Wäre schon. Ich rede gerne.
Kommt drauf auf die Ratings natürlich. Nein. Aber es hat wirklich gefällt. Es war super. Gewesen. Und danke vielmals.
Danke dir.
Bis dann.
Ciao.
Das war schon wieder von Passion Peak Episode 1 im Gespräch mit Christian Gfeller. Es war kurzwillig für mich. Ich hoffe, für euch auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt etwas aus diesem Gespräch rausnehmen. Wenn ihr mit Christian Gfeller in Kontakt treten wollt, könnt ihr das auf Facebook oder auf Instagram. Ihr findet ihn bei den Orten unter seinem Namen, also Christian Gfeller. Von meiner Seite her möchte ich mich bedanken für eure Zeit, für eure Unterstützung. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann auch gleich die Episode 2 rausbringen. Und das ist echt alles. Danke vielmals und habt eine gute Zeit.